Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein und schon mal dieses Bild zu sehen. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Bild sehe, sonst war es immer anders. So dieser volle Saal. Schön, euch zu sehen, schön online euch zu grüßen. Ihr seid auch wichtig. Ja, ich habe heute was dabei, womit ich euch anstecken will. Ich habe mir so Gedanken gemacht über die letzte Predigtserie. Die hat mich echt berührt. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, so dieses Disconnected. Wer es mitverfolgt hat, der hat auch die Kamera, diesen Film und so, dieses Instant-Christentum, Instant. Also ich bete und es geschieht. Und wenn nicht, dann... Im Vorfeld haben wir auch so über Berufung geredet. Wo ist mein Plan? Wo soll ich hin? Und in unserer schnelllebigen Zeit sind wir absolut connected. Wir sind immer online. Sind wir wirklich connected? Und ich fand dieses Bild sehr schön, das auf Gott zu übertragen. Wir sind eigentlich manchmal sehr disconnected und Instant-Christen. Weil wir schon immer denken, ja, jetzt mache ich es und dann passiert es. Und damit kommen wir nicht so klar. Hat mich beschäftigt. Und was mich auch noch sehr beschäftigt hat dann in dem Zusammenhang, war die Geschichte vom Horatius Beffert. Als er sein komplettes Vermögen fast verloren hat im 19. Jahrhundert und dann auch noch durch ein tragisches Schiffsunglück 4 Kinder. Ich habe 4 Kinder. So. Und die verliert er. Und dann sagt er tatsächlich, mir ist wohl in dem Herrn. Kriegst du das auf die Kette? Ich nicht. Ich habe mich gefragt, wieso kann man das? Das ist doch nicht normal. Und du hast vorhin gesagt, wir sollen ja Gott immer danken. Er hat garantiert nicht dafür gedankt, er hat darin gedankt. In dieser Situation konnte er dankbar sein. Nicht, dass seine Kinder tot sind. Hallo, das ist ja nicht. Er hat in dieser Situation Gott gedankt. Hä? Du hast gesagt, letzten Sonntag, ich mache da so eine Rückschau, das hat mich echt beschäftigt. An die Anweisung an die Gemeinde, die Bibelstelle vom Thessalonikerbrief 5,17, hatte ich auch getatscht und hast gesagt, betet alle Zeit. Was macht es so mit dir, wenn ich das sage? Anweisung an die Gemeinde, betet alle Zeit. Oder? Ihr merkt schon, wo ich hin will, es geht ins Gebet. Es geht ums Gebet. Und deswegen möchte ich jetzt beten. Vater, wir stehen jetzt hier in deiner Gegenwart. Wir haben gesungen, nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht. Nichts reicht an dich heran. Und in dieser Gegenwart eines Gottes, an den nichts heranreicht, stehen wir heute. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du das tust, was ich nicht kann. Menschen, Herzen lenken, Erkenntnis schenken, die Herzen zu öffnen für die Wahrheit, die du bist und die du hast. Amen. Ja, Gebet. Ich weiß nicht, was dieses Wort mit dir macht. Ich glaube, für viele ist es etwas, wo man sagt, ja, das muss ich machen. Muss ja sein. Ja, Gebetsteam-Treffen, ja, machen wir schon, muss ja sein. Ich soll schon beten, ja, ich weiß schon. Und wenn ich es oft mache, ist dann Gott zufrieden? Oder wenn ich es ganz lang mache, muss ich schon machen, ne Gott? Hast du gesehen, ich habe jetzt 3 Tage hintereinander. Geben wir auf, wir haben eine Not und dann beten wir und dann passiert nichts. Okay, nochmal und dann passiert immer noch nichts, jetzt morgen nicht mehr. Ich lasse es los. Ja, hast du es losgelassen? Ich muss es tun, damit Gott sieht, dass ich es verstanden habe, dass es notwendig ist, dass Gott zufrieden ist. Hört nie auf zu beten. Das ist schon eine Latte, ne? Eine schon verstorbene amerikanische Autorin, die Catherine Marshall, die war die Frau von einem US-Senatskaplan, hat ein Buch geschrieben und da steht, das heißt Bete und Staune. Und die schreibt, die Aufnahmeprüfung für die Schule des Gebets besteht aus nur 2 Fragen. Die erste lautet, bist du wirklich in Not? Und die zweite, gibst du zu, dass du mit deiner Not allein nicht fertig wirst? Kann ich gut mit. Ja? Aber irgendwie war für mich dann noch was ungeklärt. Diese Geschichten, dass solche Menschen dankbar sein können in allem und ihnen wohl ist im Herrn in Situationen, wo du sagst, das ist, sprengt mein Hirn. Das hat mich nicht losgelassen. Und ich möchte euch jetzt mal versuchen, heute etwas mitzugeben, was ihr nicht vergesst und was euch das Gebet anders erscheinen lässt und der Antrieb dafür ein anderer wird. Warst du schon mal im Urlaub? Ja, bestimmt. Also ich habe auf dem Status, WhatsApp-Status, sind ja mal ganz viele solche Bilder, wenn Leute in Urlaub fahren. Und dann siehst du so Orte und denkst dir, oh, da wäre ich jetzt auch gern. Oh, sieht das toll aus. Die Katrin hat letztens was gepostet, Schneewanderung, ein Pool mit Cocktails im Schnee, ja, so. Und die Cocktails stehen so vor dem Pool. Ja, du warst auch fort in, wo warst du nochmal? Jamaika. Ja, also da waren auch Orte, die Denise hat was gepostet von, wo fährt sie immer hin? Uganda, von den ganz vielen Vögeln. Also es sind so Orte, wo ich sage, wow, oh, da wäre ich auch gern. Habt ihr so einen Ort, wo ihr schon mal wart und da euch daran erinnert und sagt, oh, da war es aber schön. Habt ihr so einen Ort? Da haben, ja! Voll okay. Ja, der Olli. Was, Meineck? Gemeinde. Ah, okay. Sehr, sehr fromm. Also, mein Sehnsuchtsort ist zurzeit Schottland. Ihr seht schon an meinem Schal. So, ne? Da gab es Orte, wo ich jetzt noch dran denke, oh, das ist schön. Sehnsuchtsorte. Da seid ihr irgendwo damit verbunden und da habt ihr irgendwie eine Leidenschaft, da habt ihr was erlebt, was euch gut getan hat und was euch immer noch trägt, irgendwie. Ja, und ich möchte euch mitnehmen zu einem Sehnsuchtsort Gottes. In diesem Sinne. Gebet ist, ja, wir gehen zu Gott, wir reden mit ihm, wir kommunizieren mit ihm, wir setzen uns seiner Gegenwart aus. Und was passiert, wenn wir das tun? Wir haben es heute erlebt. Anbetung. Ja, also ich fand es sehr stark. Vielen Dank euch, weil ihr habt gesungene Gebete uns geschenkt und uns in die Gegenwart Gottes mitgenommen. Das ist Anbetung. Und diese Gegenwart Gottes bringt uns immer dahin. Die größte Anbetungsfeier, die wir je gelesen haben in der Bibel, die finden wir in der 2. Chronik. wo erzählt wird, wie Salomo den Tempel eingeweiht hat. 2 Wochen lang gefeiert. Lieder gesungen und der Tenor der Lieder war: Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Amen. Altes Testament. 150.000 Arbeiter haben 12 Jahre lang geschuftet. Die werden wir hätten, Alex, werden wir morgen fertig in der Gemeinde. Und dann haben sie das Ding eingeweiht. Und Salomo betet und Gott antwortet. Und er sagt in 2. Chronik 7, Vers 13: Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, krass, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Also die sind in bösen Wegen unterwegs gewesen. Und wenn sie dann umkehren, aber es gab halt Früchte von einem bösen Weg. Ja? Die Heuschrecken kommen, fressen alles auf, die Pest kommt, die Krankheit. Aber wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen, was mache ich dann? Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das war die Antwort. Aber worauf es mir ankommt, ist: Sie suchen mich. Also sich demütigen und mein Angesicht. In der Elberfelder steht: Sie suchen mein Angesicht. Sie suchen mich. Mose kennt jeder, oder? Mose hatte ja einen krassen Auftrag. Er sollte das Volk aus Ägypten führen. Und wir lesen von Mose, dass über ihn gesagt wurde: Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Also das ist schon extra. Mose hatte einen krassen Auftrag, er sollte das Volk aus Israel rausführen. Sie haben Ägypten verlassen. Sie haben ein Meer geteilt, also sie sind durch ein geteiltes Meer gezogen, ja, Rotes Meer. Er hat sie versorgt in der Wüste mit Manna, mit Essen und Wachteln. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gebracht in der Wüste. Er hat ihre Feinde besiegt und dann kamen sie endlich an den Sinai an und bekamen die 10 Gebote. Gott erscheint ihnen dort, schließt einen Bund mit ihnen und zitiert den Mose auf den Berg. Der geht dahin, 40 Tage, 40 Nächte, und was machen sie? Bauen ein goldenes Kalb und beten es an. Also, und dann kommt Mose zurück. Und dann kommt was ich nie so wahrgenommen habe, aber ich lese es euch mal vor, was dann passiert. Moses sieht, was das Volk gemacht hat. Gott ist sauer und er sagt zu Mose in Kapitel 33, 1 bis 3: Der Herr befahl Mose: Zieh nun weiter von hier, geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, euren Nachkommen werde ich das Land geben. Und nun will ich einen Engel vor euch hersenden und die Kanaaniter, Hamoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben, also die Feinde. Ja, zieht nur in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr ein so starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Ich habe die Nase voll von euch. Zieht hin, ich habe es versprochen, aber ich gehe nicht mit. Das war ein Hammer, oder? Und dann, was macht Mose dann? Er hört das, was Gott sagt, und dann spricht er mit ihm wie mit einem Freund. Mose erwiderte in Vers 15: Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns hier nicht fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Für ihn war es wichtiger, dass die sichtbare Gegenwart Gottes dabei ist, als sein Leben. Er wollte nicht weitergehen. Entweder du gehst mit oder wir sterben hier. Ist mir egal. Welch eine Leidenschaft. Ohne Gott waren sie ein Volk wie alle anderen. Kein Unterschied zwischen ihnen und allen anderen Menschen. Das ist ein entscheidendes Merkmal, das sie von allen anderen unterschied. Und die wussten auch, wenn die Israeliten unterwegs waren, die haben einen mächtigen Gott an ihrer Seite. Die wussten das, die Feinde. Und jetzt stelle ich uns eine provokante Frage. Warum glauben wir, sollte es heute für das Volk Gottes anders sein? Werden wir erkannt, weil Gott mit uns zieht? Werden wir erkannt als ein Volk, in dessen Mitte Gott wohnt? In Vers 18 bittet Mose noch, ist sogar noch dreister und sagt: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mutig. Gott sagt: Okay, mach ich, aber nur von hinten. Ich gehe vorbei, ich decke dich, ich stelle dich in eine Felsspalte und dann, wenn ich vorbeigegangen bin, nehme ich die Hand weg und dann kannst du mich von hinten anschauen, wie ich vorbeiziehe. Weil wenn du mich von vorne siehst, wirst du es nicht überleben. Heilig ist der Herr, haben wir heute gesungen. Hör, dein Volk, es singt, heilig ist der Herr. Und wer ihn sieht, wird das nicht überleben können. Irgendwann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Freue mich schon. Wir können das auch, weil wir haben einen neuen Bund. Wir sind geheiligt durch Jesus. David sagt im Psalm 27, 3 bis 6, selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Klammer auf, vielleicht sogar dankbar. Um eines habe ich den Herrn gebeten, um eines. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist, und still nachdenken in seinem Tempel. Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. In seinem Heiligtum will ich Opfer bringen, voll Freude für den Herrn, singen und musizieren. Er wollte nichts anderes, als im Haus des Herrn bleiben, sein ganzes Leben. Ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, aber man liest das immer so, so ein Psalm, so, ja, David, ja, es klingt alles sehr, sehr schön und fromm. Aber zieh dir das mal rein, was er sagt. Ich will in dem Haus des Herrn bleiben. Das ist das, worum ich bin. Das ist das Einzige, was ich will. Nur das ist mir wichtig. Nur das. Also mir zeigt es, dass es eine Priorität in seinem Leben hatte, die er begriffen hat. Sonst würde es da nicht stehen. Warum sind solche Sachen aufgeschrieben? Warum stehen da solche absoluten Aufforderungen, was das Gebet oder ja, das Gebet, diese, das Gebet anbelangt, dieses Suchen Gott in seiner Gegenwart zu sein? Das ist so für so viele Glaubenshelden in der Bibel so ein großes, überragendes Thema, das alles überschattet oder überstrahlt eigentlich, nicht überschattet. Was ist das Gebet? Hört niemals auf zu beten. Was macht dieser Satz mit uns? Hat er mit mir auch immer gemacht, aber irgendwo habe ich was begriffen. Es ist keine Pflichterfüllung. Hakt es ab als Pflichterfüllung. Schmeißt diese Gedanken über Bord. Es ist keine Pflichterfüllung, mit der wir Gott beweisen können, dass wir tun, was er sagt. Vergiss es. Diese Gedanken sind nicht richtig. Die machen dir das Gebet madig. Die machen dir einen Leistungsdruck. Hak sie ab, schmeiß sie in die Tonne. Es ist keine Pflichterfüllung. Du musst Gott nicht beweisen, dass du es gecheckt hast. Was ist es dann? Eine Einladung zu dem Sehnsuchtsort Gottes. Gott hat einen Ort, an dem er auf dich wartet. Und seine Sehnsucht, sein perfekter Urlaub, seine perfekte Reise, seine Sehnsucht ist, dass du dort erscheinst. Ende. Dich zu treffen, mit dir zu reden, mit dir zu schweigen, mit dir zu weinen, mit dir zu lachen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Du, nur du, bist ihm so wichtig, dass er sich sehnt. Es ist ein Sehnsuchtsort für ihn. Und mein Wunsch und mein Gebet heute ist, dass ich euch Geschmack mache, dass es auch euer Sehnsuchts- und auch mein Sehnsuchtsort wird. Dass ich sage, boah, ich muss, ja, ich kenne es, wenn ich so im Stress bin oder wenn wir Stress haben oder wenn irgendwie alles zu viel wird. Oh, ich muss mal wieder, keine Ahnung, joggen. Also ich nicht, aber ich verstehe es nicht, wie man das machen kann. Ich habe es nie gemacht. Oder ja, was, oder ich gehe mal ein bisschen spazieren oder ich muss mal wieder irgendwo schwimmen gehen oder was macht ihr so, wenn ihr, ich muss mal wieder mit dem Motorrad fahren, ne? Oder mal ein bisschen sowas. Ja, okay. Es wird ja alles zu viel. Wir haben alle einen Plan, um zu kompensieren, was uns Stress macht oder was uns Mühe macht. Wir sehnen uns dann danach und sagen, ja, das, oh, ich habe schon lange, geh mal wieder Kaffee trinken, ne Gabi? Das ist auch so eine Sehnsucht. Hey, aber der einzige Sehnsuchtsort, also wo deine Sehnsüchte gestillt werden und wo du echt was davon hast, ist der, wenn du Gott triffst. Und ich glaube, jetzt verstehe ich auch, wenn dieser Horatio Stafford gesagt hat, mir ist wohl. Der war dort. Der war an diesem Sehnsuchtsort. Der konnte das sagen, trotz dieser brutalen Umstände. weil er in der Gegenwart Gottes sicher ist. Wie es David schreibt. Weit weg von meinen Feinden, wenn die ganze Armee aufsteht, juckt mich nicht. Ich bin auf einem Felsen. Ich bin sicher. Ich bin gehalten. Er wird mir an diesem Sehnsuchtsort so gut tun, viel besser als dein Urlaub, viel besser als dein was auch immer. Er war sicher. Er wusste, wer Gott ist und dass er gut ist. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich kenne Leute, die haben schwere Schicksalsschläge erlebt. Und zurzeit hoppelt es bei uns auch schon so ein bisschen, ne? Also familiär oder so, aber nicht, also nicht mit Krankheit und so. Also ist wurscht, ist egal. Aber ich habe auch erlebt, wenn du dir Sorgen machst, wenn du tausend Fragezeichen hast, wenn du denkst, das wird nicht mehr gut. Menschen sagen, vergiss es, klappt nicht. Also ich habe auch so meine Träume und so, ja, das wird nichts. Das ist unmöglich. Ey, wenn du zu Gott gehst und wenn du das auch noch zusammen machst mit Geschwistern, da kannst du dich gegenseitig stützen und in der Gegenwart Gottes landest, dann bist du ruhig. Dann bist du gechillt und sagst, hey, Gott weiß, was Sache ist. Muss ich ihm noch nicht sagen. Jeremy Jennings, ein Geistlicher aus der Holy Trinity Church in London, der ist bekannt auch als Mitbegründer des Alpha-Kurses. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt The Prayer of God, also das Vaterunser sozusagen. Das Buch heißt Gemeinde auf den Knien. Ich lese euch mal vor, was er sagt. So wichtig die richtige Theologie auch ist, sie alleine wird uns nicht zufriedenstellen. Wir brauchen Beziehung. Wir sind nur das, was wir auf unseren Knien vor Gott sind. Ich würde eine Gebetsveranstaltung lieber in dem Wissen verlassen, in der Gegenwart Gottes gewesen zu sein, als in dem Bewusstsein, eine lange Liste von Anliegen systematisch abgearbeitet zu haben. Eines will ich, dass ich bleibe im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Das ist wichtig. Antworten, schreibt er weiter, Antworten auf Gebetsanliegen sollten als Ergebnis einer lebendigen Beziehung zu unserem liebenden himmlischen Vater angesehen werden. Schließlich macht auch Jesus mehrfach deutlich, dass Gott schon weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. In Matthäus schreibt er das. Manchmal betest du so, als ob du Gott erklären musst, was er zu tun hat oder was gerade deine Not ist. Er weiß sie. Er kennt sie. Aber geh und lass dir hör nicht auf, bevor du in der Gegenwart Gottes in seiner Herrlichkeit warst. Denn dann werden die ganzen Fragen nicht mehr so wichtig sein. Und er wird sie lösen, glaub's mir. Wir denken manchmal, wir müssen selber alles zusammenhalten. Kennt ihr sowas? So stark sein, so Control-Freaks. Ich bin das nicht, so von der Sache her. Aber es gibt so Menschen, die können schwer loslassen. Die denken immer, sie müssen das alles selber, damit es auch passt. Und das macht schon müde, das ist schon anstrengend, oder? Und wenn es dann immer mehr wird, dann kannst du schon mal Probleme kriegen. Also wir müssen das alles zusammenhalten oder stark sein. Manchmal trifft uns das Leben mit Dingen, mit Herausforderungen aus dem Nichts. Gestern war es noch anders, heute ist die Welt auf den Kopf gestellt. Das geht so schnell. Unvorbereitet, völlig unvorbereitet. Schlimme Dinge passieren, ja. Und dann sind sie passiert und wir sehen nichts anderes mehr als diese Dinge. Und dann radda, 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 was kann ich tun? Wie kriege ich es in den Griff? Ja, verstehe ich, mache ich auch. 1000 Fragen. Du hast 1000 Fragen. Antworten? Keine. Und dann geht's los. Herr, liebst du mich noch? Wie kannst du nur? Schau doch her. Hat mich Gott noch lieb? Macht er sowas mit mir? Das konnte nicht sein. Catherine Marshall, die ich vorhin zitiert habe, hat gesagt, immer und immer wieder treiben uns Durst und Hunger dahin, zu schmecken und zu sehen, dass der Herr gut ist. Das ist verrückt. Ja, aber wenn wir nicht irgendwo kapieren, wohin wir sofort rennen müssen, wenn es brennt. Wir müssen das auch tun, wenn es nicht brennt. Ja, teil doch deine Freude mit Gott. Teil doch deine Erfolge mit Gott. Weil er ist es, der dir Gelingen gibt. Du kannst nichts tun aus deiner Kraft. Alles, was gut ist in meinem Leben, hat er gemacht. Alles, was mir gelungen ist, hat er gemacht. Hat er gesegnet. Kann ich mir nicht auf meine Fahne schreiben. Dank ihm. Auch darin. Wenn das, was du von Gott glaubst und zu wissen scheinst, nicht der Wahrheit entspricht, weil du die Wahrheit nicht bei dem suchst, der die Wahrheit selber ist, was passiert dann? Dann werden deine Gefühle auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und was passiert dann mit deinen Gebeten? Sie bleiben problemzentriert und nicht gottzentriert. Wenn du nur auf das Problem schaust, gehst du dem Teufel auf den Leim. Schau auf Gott, sei gottzentriert. Wenn du in seiner Gegenwart bist und dich fragst und diese Dinge mitbringst, dann schau auf das Kreuz, schau auf Jesus, schau auf das Lamm, das auf dem Thron sitzt. Wenn du dich fragst, liebt mich Gott noch, dann schau das Kreuz an. Dann weißt du, dass Gott dies immer getan hat. Er hat dich immer geliebt. Er hat dich je und je geliebt, von Mutterleib an. Er hat dich erdacht, er hat dich gewollt. Er hat es je getan und er wird es immer tun. Er wird es immer tun, er wird nicht aufhören damit. Schau das Kreuz an, was er gemacht hat, was soll er denn noch machen? Er ist auf dem Thron, wir haben es gesungen. Er malt Schönheit aus Asche. Nur er. Und deswegen halte ich nicht fest an Dingen in deiner Kraft, wo du denkst, ich muss beten, ich muss mich festhalten. Ja, halte ich nicht fest, weil du hältst dich fest, sondern lass dich halten. Merkt ihr den Unterschied? Wenn du dich irgendwo festkrallst, keine Ahnung, du bist ein Bergsteiger und du kletterst hoch, runterfallen, ich schaff das bis zum Gipfel, ja, ich schaff das. Und dann kommt so ein Paraglider und ja, der wird gehalten. Und der andere versucht sich gerade, lass dich halten, du bist gehalten. Er hält dich. Er hält dich. Seine Arme lassen dich niemals los. Ist das ein Sehnsuchtsort zu sein, bei einem, der einen nie loslässt, der immer da ist und Gnade ohne Ende hat? Ich glaube, wenn wir das begriffen haben, diese Leichtigkeit und diese Sehnsucht Gottes und unsere zusammenzubringen, dann kann ich warten auf meine Berufung. Dann mache ich mir keinen Stress und sage, hey, Gott, ich weiß es und ich weiß, dass du gut bist. Ich bleib locker. Keine Ahnung, wann das wird, wie es wird, aber da kann ich ruhig sein. Da muss ich nichts forcieren, da muss ich nicht irgendwie Stress machen oder auf Kosten anderer mich irgendwie nach vorne katapultieren. Muss ich nicht. Ich kann geduldig sein. Ich bin connected. Ich bin kein Instant-Christ mehr. Ich bin gechillt. Ich kann sagen, Herr, du, ja, mein Sehnsuchtsort. Ich bin gelassen, ich bin ruhig. Ich bin geliebt, ich bin gehalten. Und den Rest? Mir ist wohl. Mir ist wohl. Angesichts von Dingen. Mir ist wohl. Ich wünsche euch allen, dass ihr das erlebt. Und dann kann ich auch verstehen, was es heißt, alle Zeit beten. Alle Zeit beten heißt wirklich den Sehnsuchtsort aufsuchen. Das will Gott erreichen. Nur das. Eigentlich müssten wir, wenn wir Gebetstreffen machen, rennen. Dahin. Zusammen. Muss nicht aber wisst ihr, was ich meine? So dieser Sehnsuchtsort. Pack einfach alles auf die Seite und komm zu dem Sehnsuchtsort in die Gegenwart deines Vaters. Und wir haben so viel zu gewinnen. Und ich möchte jetzt, dass wir zusammen aufstehen und zum Sehnsuchtsort gehen. Zu dem Sehnsuchtsort Gottes, wo Gott da ist und jedem von uns begegnen will. Er wartet auf uns. Und wenn du auch online jetzt, wenn du jemand bist, der Gott noch nicht kennt, der Gott noch nicht geschmeckt hat, dann ist heute dein Tag, das zu tun. Und wenn du jemand bist, der bei dem Wort Gebet schon Schnappatmung kriegt, als alter Hase, dann ist es heute auch dein Tag. Wollen wir beten? Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht reicht an dich heran, Vater. Du bist hier. Du bist Herr über Zeit und Raum und deswegen bist du auch online dabei. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich sehnt. Und ich bete, Herr, dass all die Menschen, die jetzt da sind und die uns zuschauen, ihre Knie beugen, die es noch nie getan haben, vor dem Herrn der Herren und vor dem König der Könige. Dass sie in ihrem Herzen dich als ihren Herrn und Erlöser bekennen und erkennen. Du bist da heute und möchtest heimbringen. Guttun, Lösungen hast du, Herr. Pläne hast du und die sind alle gut. Die sind alle gut, weil du bist gut. Führe du uns in alle Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn David es schreibt, Herr, und wenn wir in Mose sehen, was er getan hat, die Sehnsucht dieser Held war, ich will in deinem Haus bleiben alle Zeit. Nichts ist wichtiger. diese Dringlichkeit, Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie uns heute aufs Herz schreibst. Dass wir uns das auf die Stirn, auf das Herz, auf alles schreiben, was unseren Alltag berührt. Dass wir ab heute gehen, Herr, wissend, dass es unsere Sehnsucht, unsere Mühe über allem sein, unsere erste Berufung ist es, dass du uns gut tust in deiner Gegenwart. Dass wir einen Sehnsuchtsort haben, an dem du bist und wartest auf uns, Herr. Heiliger Geist, es ist etwas, was nur du tun kannst. Und so tu jetzt dein Werk an jedem Einzelnen. Geh durch die Reihen und schreibe es auf die Tafeln des Herzens, dass es nicht mehr vergessen wird. Angesichts von Dingen, angesichts von Arbeit, Mühe, Stress, Krankheit, Beziehungsproblemen, was auch immer, Herr. Wir wollen nicht mehr festhalten. Wir sind gehalten von dir, Herr. Wir sind gehalten. Wir danken dir, dass du das jetzt tust.